Ja, und wir kommen zu den drei letzten Nominierungen des heutigen Abends für den langen Atem. Wir bitten zu uns auf die Bühne Norbert Siegmund, tödliche Polizeikugeln auf psychisch Kranke, Freier vom RBB Fernsehen. Norbert Siegmund.
Herzlich willkommen.
Hallo. Und auch Caroline Walter, Asyl in Deutschland mit einem Selbstversuch, auch Freie RBB Fernsehen. Frau Walter.
Hallo. Tag auch. Herzlich willkommen. Tag.
Hallo. Kommen Sie zu mir, Frau Walter. Kommen Sie zu mir. Warte schon.
Und Gabi Weber, die allerdings vertreten wird durch Karin Beindorf für Mercedes-Benz Argentinia und die verschwundenen Betriebsräte.
Hallo. Hallo, Frau Beindorf. Herzlich willkommen. Guten Tag.
Frau Beindorf. So, die Geschichte, die Norbert Siegmund in seinem Fernsehfilm gezeigt hat, ich glaube, an die können sich die meisten auch noch erinnern. Das war im Sommer 2013. Ein Berliner Polizist wurde an den Alexanderplatz gerufen, oder beziehungsweise mehrere Polizisten. Es gab im Neptunbrunnen einen nackten Mann, der offensichtlich mit einem Messer Menschen bedrohte, auch den Polizisten bedrohte, so hieß es. Und der Berliner Polizist hat diesen Mann, der offensichtlich psychisch krank war, wie man später auch feststellte, in Notwehr, so heißt es dann, erschossen. Und Norbert Siegmund hat recherchiert über Notwehr, über solche Situationen, über psychisch Kranke. Und deshalb gleich die erste Frage, war das Ihrer Meinung nach Notwehr?
In letzter Konsequenz ja, aber zu dieser Situation hätte es so nicht kommen müssen, gar nicht kommen dürfen. Weil die Bilder kennen wir alle, wie der nackte Mann mit dem Messer auf den Polizisten zutorkelt. Wir haben Bilder gezeigt, die ein bisschen früher einsetzen, wo man sieht, der Nackte lag da und war mit sich mehr oder weniger selbst beschäftigt. Und die Eskalation beginnt da, wo 10 Polizisten diesen Brunnen umstellen, 7 oder 8 mindestens mit gezogenen Pistolen, obwohl der Mann bis dahin niemanden bedroht hatte. Der war eine Gefahr für sich selbst. Dann entwickelte sich eine Eskalation, die letztendlich tödlich war. Und ja.
Dann haben Sie aber auch noch festgestellt, dass es tatsächlich so ist, dass wenn Polizeikugeln zu Toten führen, dass diese Toten häufiger, sogar meistens psychisch krank sind.
Ja, das war ausgehend von der Recherche. Also wie jeder, der es gesehen hat, oder fast jeder, habe ich gedacht, sowas muss Polizei eigentlich besser machen können, und habe mir andere Berliner Fälle angeguckt und habe festgestellt, dass die letzten 4 Fälle in Berlin, dass das gar keine Kriminellen waren im eigentlichen Sinne, die Opfer waren, sondern psychisch Kranke, beziehungsweise ein Fall war ein Drogensüchtiger, der in der Wohnung seiner Mutter erschossen wurde, als er unter Entzug zu randalieren begann und Polizei gerufen wurde. Dann habe ich geguckt, wie ist das woanders? Hamburg nehmen wir immer gerne als Vergleich, und in Hamburg ist die Bilanz ähnlich. Im Grunde praktisch keine Kriminellen, die da Opfer sind. Und das war dann der Grund dafür, zu gucken, ist das eigentlich bundesweit. Und das hat ziemlich lange gedauert, weil das viel Kleinarbeit war und man wirklich in Provinzpostellen gucken musste, um Anhaltspunkte zu kriegen, weil es gibt keine Statistik darüber. Keine Statistik, die sagt, wer wird da eigentlich erschossen. Es sind im Schnitt 8 im Jahr in Deutschland. Also in den letzten 10 Jahren waren es 80 Opfer. Und dann war das Ergebnis wirklich sehr erschreckend. Also es konkretisierte sich immer mehr, dass es eine Minderheit ist, die da Verbrecher im eigentlichen Sinne sind.
Also man kann sagen, das war auch insofern ein sehr erfolgreicher Film, weil es ist dann offensichtlich auch so, dass jetzt Polizeischulen diesen Film auch zeigen, tatsächlich zur Schulung mittlerweile für Polizisten, um zu sagen, Vorsicht, es könnte teilweise sich nicht um Verbrecher handeln, sondern um psychisch Kranke.
Ja, es wird kontrovers diskutiert in der Polizei. Nach dem, was ich gehört habe, ist das so. Aber die Reaktion auf den Film, die man als Autor unmittelbar erlebt, ist natürlich erstmal eine andere gewesen. Es war sehr viel Hate-Mail von Polizisten, also sehr geprägt durch den Chorgeist, und relativ wenige nachdenkliche Mails. Im Gespräch mit Polizisten, meist höheren Dienstgraden, habe ich dann doch gemerkt, dass da eine Diskussion stattfand und dass manche auch sogar dankbar waren, dass das Thema im Grunde untersucht wurde, weil Polizisten sind selber ja auch Opfer. Also auch das sagen wir ja im Film, wer einen als Polizisten psychisch Kranken erschießt, hat eine 50-prozentige Chance, selber psychisch krank zu werden. Also viele.
Wissen Sie ganz kurz, was aus dem Polizisten geworden ist, der das gemacht hat jetzt 2013? Ist der selber auch erkrankt danach?
Von dem persönlich weiß ich es nicht, aber ich habe mit den Betreuern gesprochen, die sagen, also 30% dieser Beamten sind auf Dauer nicht mehr wieder voll einsatzfähig. Und das ist schon ein Signal dafür, dass da sich was ändern muss, zumal uns alle Experten sagen, diese psychischen Auffälligkeiten in der Öffentlichkeit, das nimmt zu und Polizei ist gar nicht drauf eingestellt. Also ist vielleicht wirklich ein Zukunftsthema, was bis jetzt an der Polizei ein bisschen vorbei
ging. Wie hätte man denn die Situation im Springbrunnen anders handhaben können? Sie haben es ja jetzt untersucht. Also was wäre eine Lösung gewesen, die nicht zum Tode des psychisch Kranken geführt hätte?
Also dort hätten die Polizisten erkennen können, hier ist niemand Drittes in Gefahr, der Mann belästigt sich selber. Dann ist es vielleicht noch ein Konflikt, muss man ihn vor sich selbst schützen. Aber nackt am Brunnen, da weiß man zumindest, dass der sozialpsychiatrische Dienst vielleicht die bessere Waffe wäre. Also in unserem Film sagt ein Psychiater, der solche Fälle analysiert, der sagt, er immer bewundert, wie gut die Polizei bei und wie überlegt die Polizei bei Geiselnahmen vorgeht. Und er wundert sich, dass sie das bei psychisch Kranken nicht kann. Und ich glaube, dem ist nicht viel hinzuzufügen.
Ja. Vielen herzlichen Dank.
Norbert Siegmund.
Wenn Sie die Arbeit meiner Kollegin Caroline Walter vom RBB kennen, dann erfahren Sie relativ schnell, dass etwas, was nach Recht und Gesetz und mit Augenmaß geschieht, nicht notwendigerweise lebensspendend, sondern manchmal todbringend sein kann. Zumindest auch Krankheit bringt in der eigeninvestigativen Recherche. Also ich habe Sie nicht beneidet, als Sie an diesem, sagen wir mal, etwas bewölkten Sommertag vor laufender Kamera in eine deckige, speckige, also beziehungsweise unter einer schimmeligen Decke eingezogen sind, ein speckiges Gebäude und dann also mit zugegebenermaßen leicht verkniffenem Mund versuchsweise sagten, das ist also mein Bett hier in diesem Asylantenheim. Sie waren dann einen Monat da und haben alles mitbekommen, alles aufgezeichnet. Was ist Ihr Erkenntnisinteresse bei Ihrer Arbeit?
Also für mich war ganz wichtig, einen anderen Weg zu finden, um Aufmerksamkeit für dieses Thema zu kriegen. Als ich damit angefangen habe zu recherchieren, hat mein ganzes Umfeld gesagt, hast du kein besseres Thema, wen interessiert denn das? Das ist ein Randthema. Und dann habe ich überlegt, wie kriege ich das Interesse und für die Situation der Flüchtlinge und wie kriege ich selbst auch wirklich einen Einblick und kann das beurteilen? Und da war eben die Idee, dort einzuziehen und zu sehen, wie ist der Alltag unverfälscht? Weil die Leute gewöhnen sich dann an die Kamera und das war auch eine sehr kleine Kamera oder kleine Kameras. Und die agieren dann so, wie sie eben agieren sollten. Und für mich war das Fazit, dass es wahnsinnig viele Probleme gibt, von denen wir alle nichts wissen, was die Lebenssituationen angeht, was die Asylverfahren angeht. Und da war für mich dann der Ansatz, da dran zu bleiben.
Also das ist in Sicherheit ein Satz, den man nur ein- oder zweimal alle 2 bis 3 Tage schreiben darf, sagen, warum mache ich das, warum tue ich mir das an? Der Ethos muss stark gewesen sein, der sie da aufrechterhalten hat. Sie haben sich dann abends immer mit der Kamera gefilmt, da merkte man dann auch schon, also lustig ist auch anders. Packend wird es auch nochmal, wenn Sie beispielsweise Einzelschicksale in 6 Minuten überzeugend anders rüberbringen als bislang bekannt. Also ich denke da beispielsweise an den Fall des Afghanen, den Sie dokumentiert haben, der eigentlich seit seiner Geburt in Deutschland lebte, gut integriert war und eines Tages klingelt bei ihm die Polizei und will was? Die Ausweisung.
Ja, das war ein junger Mann, der wirklich einen Job hatte, der hatte alles hier und wurde dann in den Flieger gesetzt und hat dann versucht, Selbstmord zu begehen und sich aufzuritzen. Und dann musste die Abschiebung abgebrochen werden. Die Piloten haben dann gesagt, wir brechen hier den Flug ab. Und dann gab es zum Glück eine Petition für diesen jungen Mann, aber sein Schicksal ist immer noch nicht entschieden.
In 3, 4 Worten, wir können nicht alles besprechen, aber nach so viel Arbeit, so viel Flüchtlinge, die Sie getroffen haben und kennengelernt haben, was kann man auf einfache Art und Weise schnell besser machen?
Ich glaube, es gibt keine einfachen Lösungen. Was mich gerade beschäftigt, das habe ich jetzt wieder erlebt vor ein paar Wochen, ist dieser unglaubliche Hass und diese Ablehnung gegenüber Asylbewerbern. Wir kriegen das hier, vielleicht haben wir das in Hellersdorf mitgekriegt, aber es ist bundesweit überall jeden Tag irgendwelche Demonstrationen, sobald eine Asylunterkunft eröffnet werden soll. Und da erfährt man Dinge, da werden Kampfhunde herausgelassen von einer Asylunterkunft, um Macht zu demonstrieren. Da werden Ehrenamtliche bedroht, Morddrohungen, weil sie den Flüchtlingen helfen. Und das ist etwas, wo ich denke, das braucht unglaublich viel Arbeit auch von Journalisten, um aufzuklären, Vorurteile abzubauen und auch gegen diese Stimmung anzusenden.
Ich danke Ihnen ganz herzlich. Caroline Walter, Asyl in Deutschland.
Eine letzte haben wir noch, Gabi Weber, die kann aber leider heute Abend nicht bei uns sein, denn sie ist in Südamerika und recherchiert und lässt sich deshalb vertreten von ihrer Redakteurin vom Deutschlandfunk, Karin Beindorf. Schönen guten Abend, Frau Beindorf. Wir müssen kurz die Geschichte erzählen. Sie recherchiert, ist eigentlich unglaublich, weil es schon auch so wirklich sehr, sehr lange her ist, das Verschwinden von 14 Betriebsräten, die mal bei Mercedes-Benz Argentina gearbeitet haben, die in den 70er Jahren, also während der Militärdiktatur in Argentinien, verschwunden sind, bis heute eigentlich, und ermordet, in der Tat. Wie ist sie auf dieses Thema überhaupt gekommen?
Sie hat wohl 1999, da lebte sie schon zu Teilen in Südamerika. Sie lebt ja immer noch zur Hälfte in Berlin und zur Hälfte in Buenos Aires, wo sie heute Abend ist und alle natürlich grüßen lässt. Sie hat damals angefangen, sich damit zu beschäftigen, wie internationale Konzerne in die Militärdiktaturen in Lateinamerika möglicherweise in deren Machenschaften verwickelt waren, wie sie unter diesen politischen Bedingungen Geschäfte gemacht haben. Es sind ja insbesondere in Argentinien hauptsächlich Arbeiter in den Gefängnissen verschwunden, Leute, die in Gewerkschaften organisiert gewesen sind. Und sie hat eben damals angefangen, sich damit zu beschäftigen und ist sehr schnell auf Mercedes-Benz Argentina gestoßen.
Wie hat denn Mercedes-Benz Argentina darauf reagiert, sag ich mal, bis heute? Also arbeitet man mit ihr zusammen oder nicht?
Nein, man arbeitet nicht mit ihr zusammen. Da gibt es eine ganze Reihe Konflikte. Es waren ja, und das spielt ja in dem Feature, von dem wir heute Abend hier reden, eine besondere Rolle. Es ist ja der letzte Prozess nicht eröffnet worden. Das war ein Verfahren in den USA, weil die Hinterbliebenen eigentlich bis heute gerne wollen, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Das sind unglaublich komplexe und schwierige juristische Verfahren, in die sich Gabi Weber seit Jahren eingearbeitet hat. Sie tritt ja teilweise als Nebenklägerin auf. Sie hat auch ihre Rechercheergebnisse den Anwälten zur Verfügung gestellt. Also insofern kann man, glaube ich, bis heute nicht sagen, dass Mercedes-Benz sehr begeistert ist über ihr von ihrer Arbeit.
Und es ist, man muss es sagen, auch eine never-ending story. Also eigentlich findet sie dabei weitere Horrorgeschichten, wie zum Beispiel eben auch Babys, die offensichtlich in diesem Folterapparat hinein geboren worden sind und dann verkauft oder gehandelt, verhandelt wurden.
Die Militärjunta hat inhaftierten, schwangeren Regimegegnerinnen die Babys nach der Geburt weggenommen. Gabi Weber hat recherchiert und hat auch Unterlagen dafür, dass damals hohe Mitarbeiter bei Mercedes-Benz Kinder haben, die offensichtlich nicht ihre leiblichen Kinder sind, sondern wahrscheinlich aus diesem Zusammenhang in diese Familien gekommen sind. Darin ist auch die katholische Kirche verwickelt. Sie recherchiert in dieser Sache weiter und hat, das ist ganz interessant, in der Zwischenzeit einen recht hohen Fürsprecher. Sie hat sich nämlich, ich glaube, vor 2 Jahren an den damaligen Erzbischof von Buenos Aires gewendet. Und er hat ihr zugesagt, dass er sie unterstützen wird. Und wie wir wissen, ist er ja heute Papst. Und sie ist in einer Papstaudienz mit anderen Argentiniern in Rom gewesen. Und sie hat mir erzählt, dass der Papst sie ermutigt hat, weiterzumachen. Und nun sind wir mal gespannt, ob auch die katholische Kirche ihre Archive öffnen wird. Ja.
Die letzten drei von 9 Nominierten, Norbert Siegmund, Caroline Walter und Karin Beindorf für Gabi Weber. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Dankeschön.
Dankeschön. Danke herzlich. Ja, alles Gute. Danke, Frau Beindorf. Danke sehr.